Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, einfach noch mehr Sicherheit zu haben im Vorfeld, Zeit zu sparen und Probleme vorzubeugen. Weil, wie gesagt, oftmals sind halt die Probleme am Ende
teurer,
viel, viel umfangreicher und schwieriger zu lösen.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Und er hat es getan, meine Damen und Herren. Er hat auf den Aufnahmeknopf gedrückt, der omnipräsente Martin Lenz zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts. Auch wenn Sie gerade nicht beim Laufen sind, sondern vielleicht im Fitnessstudio oder beim Yoga, dann freuen wir uns, dass Sie dabei sind. Und mit uns in der goldenen Mitte ein neuer Gast, Sebastian Hotzirek. Er hatte wahrscheinlich keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Trotzdem ist er da. Sebastian, schön, dass du da bist.
Auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr. Vor allen Dingen, weil Sebastian auch immer unsere Podcasts hört und schon ganz oft Feedback gegeben hat, was uns echt sehr hilft. Ja. Und natürlich aber auch ein fantastischer Mitarbeiter hier ist, der ganz, ganz viele spannende Themen zu erzählen hat. Und heute geht es um ein Thema, was mich ganz besonders freut, weil jeder, der mich kennt, weiß ja, ich habe viel Herz.
Du simulierst
tief
gerne.
Tief in der Technik. Mensch, du bringst mich ganz raus. Und heute geht es nämlich um Strömungssimulation beziehungsweise CFD. Und zwar mit Fokus auf echte Anwendungen, also nicht nur zu Entwicklungszwecken. Und da freuen wir uns sehr drauf. Aber bevor wir einsteigen, sag vielleicht mal ein paar Worte zu dir.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich natürlich auch heute live dabei zu sein. Mein Name ist Sebastian Holzierig. Ich bin jetzt seit etwas über 8,5 Jahren im Unternehmen und sitze im Produktmanagement und bin da in erster Linie für den technischen Support unseres internationalen Vertriebsteams zuständig und unterstütze bei Auslegungen und sonstigen Fragen, die rund um die Lufttechnik, Strömungstechnik, aber auch Akustik damit zu tun haben.
Das bedeutet, alle Anfragen, die jetzt speziell aus der vertrieblichen Seite, kundenseitig zu dir kommen, die nimmst du auf und schaust dir an, wenn es Sonderlösungen, Sonderwünsche oder spezielle Fragen gibt, dass du dich dann darum kümmerst von der technischen Seite.
Genau, im Prinzip schlagen die erstmal bei unseren Vertriebskollegen auf und die arbeiten das dann ab. Aber wenn es dann zu speziell wird oder Unterstützung gefordert ist oder halt auch Sonderprojekte abgearbeitet werden müssen, die dann auch hier hausintern geregelt und geklärt werden müssen, da komme ich dann mit ins Spiel.
So, die Frage habe ich dir schon mal gestellt, die stelle ich dir jetzt auch nochmal. Sebastian, was hat dich denn bewegt, in unser Unternehmen zu kommen? Also von der Branche her und von der Technik, mit der wir arbeiten.
Ja, ich war vorher tatsächlich in einem etwas kleineren Unternehmen tätig, über 11,5 Jahre. Und habe aber dann gemerkt, dass ich mich selbst auch nochmal ein bisschen weiterentwickeln möchte, verwirklichen möchte. Und wenn man im Bereich der Lüftungstechnik unterwegs ist, dann führt eigentlich kein Weg an Trox vorbei. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass die Firma Trox in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort ist. Und da war dann der Weg geebnet, zu sagen, ich versuche es einfach mal, bewerbe mich da und es hat glücklicherweise geklappt.
Sehr gut. Sebastian, was bist du von der Ausbildung her, wenn man sich das vorstellt? Also du sagst, du unterstützt ja Kunden technisch gesehen. Bist du auch aus der technischen Schiene?
Gelernt. Ich habe eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht und dann später berufsbegleitend dann nochmal den staatlich geprüften Techniker im Bereich der Versorgungstechnik und da den Schwerpunkt auf Klima- und Lüftungstechnik gelegt.
Wow, also ein echter Experte, der hier mit am Tisch steht, mit dir zusammen, Martin.
Und dir. Und dir. Ist immer nur die Frage, wofür.
Ich suche ständig weiter.
So, jetzt geht's aber mal los.
Bitte.
CFD bzw. Computer Fluid Dynamics oder Strömungssimulation, das ist jetzt kein neues Phänomen. Was ich aber weiß, das haben wir im Vorfeld auch besprochen, in vielen Anwendungen benutzt man das ja schon Ewigkeiten für Entwicklungszwecke und um halt Entwicklungszeiten zu verkürzen und so weiter. Und jetzt gibt's aber so ein bisschen Wandel, wo wir mehr und mehr auch merken, dass es auch im Feld bei echten Gebäuden in der Projektausführung Potenzial hat. Vielleicht kannst du da mal einsteigen und erst nochmal erzählen, wo wurde eigentlich CFD in der Vergangenheit typischerweise benutzt und was waren da die Vorteile?
Ja, also CFD kennt man ja so, ich sag mal klassischerweise, das sind diese schönen bunten Strömungsbilder, die so ein bisschen, man kennt das aus der Fluidtechnik, Fluide darstellen, aber auch aus der Lufttechnik, die dann halt so schöne bunte Strömungsformen darstellen und das kennt man beispielsweise aus der Formel 1, wo man dann halt versucht, so ein Formel 1 Auto möglichst aerodynamisch darzustellen oder halt auch aus der Luft- und Raumfahrt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel an, Triebwerke von Flugzeugen und so weiter denkt oder allgemein, da würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen der Grundstein gelegt, da kennt man es ja Und ja, mittlerweile findet das auch immer mehr Einzug in unsere Lüftungstechnik, in unsere Lüftungsbranche. Mhm.
Speziell für einzelne Bauteile in der Lüftung oder tatsächlich für eine gesamte Anwendung? Weil so ein Formel-1-Auto kann sich, glaube ich, ja vorstellen, wenn so diese Saisonpräsentationen sind, dann zeigen die das neue Auto und dann zeigen die so, wie diese Luft sich daran so verteilt in verschiedenen Farben und so. Da denkt ihr so, wow, sieht super aus.
Also voll im Element.
Bunte Bildchen. Aber es ist das Einzige, was ich wirklich cool finde. Nein, aber tatsächlich so, dass man sagt, so, das ist so wie so ein Windkanal nur auf dem Computer quasi. Kann man sich das so vorstellen bei einem Bauteil oder wie geht man an so ein Thema ran?
Ja, im Prinzip schon. Also da, wo wir es jetzt zumindest bei uns im Tagesgeschäft sehen, da sind es dann wirklich schon Gebäude, in der Regel komplexere Gebäude, wie Opernsäle, Flughafenterminals, Laborgebäude und so weiter, wo dann halt Luft eingebracht werden muss, in der Regel auch größere Luftmengen. Und da hat man ja immer das Ziel, die Luft behaglich und komfortabel einzubringen. Und gerade bei komplexen Gebäuden stellt das halt immer Leute vor Herausforderungen. Und da versucht man dann halt, die Luft so einzubringen und mit CFD-Simulation das schon mal vorab zu simulieren, dass die Luft dann halt behaglich und komfortabel in den Raum eingebracht wird. Und dann ist es halt so, dass man dann beispielsweise eine Zeichnung sieht oder ein buntes Bild des Gebäudes im Querschnitt sieht. Und da ist dann halt die Luftströmung in bunten Pfeilen, Linien schön dargestellt.
Aber es gibt ja nicht nur man will ja nicht nur das schön aussehen lassen, sondern es hat ja auch einen Zweck. Und was wir ja heute beobachten, ist, dass mehr und mehr Leute auch bei Projekten, also nicht beim Entwickeln von Produkten, sondern bei Projekten, das wirklich nutzen. Was sind denn die wirklichen Vorteile jetzt zu sagen, wenn ich sage, ich baue ein Bürogebäude, dann auch Geld zu investieren in eine Simulation?
Speziell was für diesen Anwendungsbereich, ne?
Ja, ich sag mal, der Hauptgrund aus meiner Sicht ist sicherlich die Planungssicherheit, die man dann damit hat. Also gerade bei komplexen Gebäuden in so einem einfachen Bürogebäude, wo ich jetzt einen, ich sag mal, quadratischen Raum habe mit einer quadratischen Fläche, da also sicherlich nicht erforderlich. Aber gerade wenn die Architektur, was ja auch immer zunimmt, immer anspruchsvoller wird, dann stellt sich halt die Frage, wie verhält sich denn die Luft bei solchen Sonderbauten, Sondergeometrien und so weiter? Und da ist es vielleicht schon ein Risiko zu sagen, ich platziere den Luftdurchlass jetzt einfach mal hier hin und guck mal, was passiert, wie sich die Luft verhält. Wenn es verbaut ist, dann ist es eigentlich schon in der Regel zu spät, da Einfluss drauf zu nehmen. Simuliere ich das im Vorfeld, dann kann ich schon mal anhand der Simulation sehen, wenn man es dann auch vernünftig macht und mit vernünftigen Parametern hinterlegt, wie es dann letzten Endes läuft. Früher war es halt komplizierter, da musste man, wenn man das dann wissen wollte, gegebenenfalls im Labor so einen Raum nachbilden, was dann auch schnell ins Geld ging, um dann, mit Rauch dann die Strömungssimulation darzustellen. Heute kostet es natürlich immer noch Geld, so eine Simulation, ist aber sicherlich schneller und einfacher zu handhaben, wie das alles nochmal nachzubauen.
Jetzt ist die Frage, und du sprachst ja gerade an, dass es entweder reale Aufbauten gibt, wo man tatsächlich auch Geometrien oder Räume wahrscheinlich versucht nachzubauen. Ich erinnere mich an Schulklassensimulationen, die wir gemacht haben, wo wir dann auch die Emittenten, also Schülerinnen, Schüler, Lehrkörper und so weiter, als atmende Wesen sozusagen versucht haben darzustellen, um zu zeigen auch, wie Luftverwirbelungen stattfinden, in echt mit Disco-Nebel natürlich. Wer stellt denn heute den Anspruch darauf? Also ist es der Investor, der sagt, also ich will ein 100% funktionales Gebäude haben? Ist es der TGA-Planer? Ist es der Anlagenbauer? Wer tritt an uns oder grundsätzlich in eine solche Simulationsanforderung ein?
Ich sag mal, theoretisch oder nach meinem Kenntnisstand sind es sowohl Planer als auch, Investoren und so weiter, die da Interesse dran haben. Aber in unserem Tagesgeschäft sehen wir halt vermehrt Planer, die dann halt wirklich die CFD-Simulation schon gemacht haben. Ja. Und uns dann einreichen und dann entweder sagen, schaut mal drauf, wir haben hier und dort und in den Ecken Probleme mit simulierten Zuglufterscheinungen beispielsweise. Was können wir da tun? Was hat Trox für eine Lösung? Wie können wir Luftdurchlässe anordnen? Also, dass dann im Prinzip bei uns Rat eingeholt wird, wie man dann halt im Vorfeld, bevor etwas gebaut ist, das dann schon beseitigen kann.
Ah, okay, das heißt, in solchen Fällen ist quasi die Simulation schon da, weil irgendjemand anders die gemacht hat und dann kommt man auf uns zu, um zu fragen, was kann ich jetzt tun, um die Situation im Raum zu verbessern? Und die Grundlage dafür sind dann die Simulationsergebnisse.
Genau.
Wie ist denn das jetzt angenommen, die Simulation ist jetzt noch nicht fertig, ne? Und da gibt's ja auch Leute, die dann bei dir anrufen und sagen, ey,
so fangen die bestimmt nicht an. So
hörst du vielleicht an.
Ich hab mal eine Frage. Aber
die sagen dann, guten Tag, ich habe hier das und das Gebäude. Und möchte gerne eine Strömungssimulation machen. Sagen was die sind so? Die Fragen? Genau, erstmal, sagen die das so? Und was sind die Fragen, die du denen stellst? Also was musst du wissen?
Also ja, also die Fragen gibt es tatsächlich, dass dann Leute bei uns anfragen, ich habe den und den Raum, können Sie mich hier unterstützen? Wir brauchen hier eine Auslegung und kann man das Ganze beispielsweise dann auch mit einer Strömungssimulation belegen? Die Fragen, die kommen rein. Und ja, dann sagen wir, dass wir glücklicherweise in der Position sind, auch Strömungssimulationen anbieten zu können. Wir haben tatsächlich ausgebildetes Personal und auch entsprechende PCs dafür, um dieses machen zu können. Ja, und dann geht es halt darum, dann die Daten abzufragen. Also klar ist dann erstmal ein Gebäudegrundriss, ein 3D-Modell erforderlich. Und dann gilt es halt darum, ja, alle möglichen Daten abzufragen, wie Temperatur der Wände, Raumtemperaturen, Personenanzahl und so weiter. Also das ist schon eine ganz umfangreiche Menge an Informationen, die wir da brauchen. Oftmals liegen nicht alle Informationen vor. Dann, ja, dann wird halt die Simulation halt auch nicht so aussagekräftiger. Man kann also im Prinzip sagen, je mehr Informationen wir bekommen, desto aussagekräftiger wird auch letzten Endes die Simulation werden.
Erkennst du da in den Anfragen, die jetzt heute kommen, eine Veränderung in der beispielsweise Belegungsdichte von Gebäuden, dass also Gebäude flexibler werden müssen? Oder hast du immer wieder so standardisierte Fälle, wo du eigentlich sagst, okay, das ist eigentlich Standard, das machen wir so?
Ja, also man merkt schon, dass es flexibler gestaltet wird. Also gerade im Bürogebäuden, da merkt man halt schon, dass zum einen ein großer Wert auf Flexibilität, sei es der Raumgeometrie, gelegt wird, also dass Arbeitsplätze, Trennwände und so weiter immer wieder mal versetzt werden können. Das ist tatsächlich ein Trend. Und halt auch, dass die Belegungsdichte abnimmt.
Also abnimmt tatsächlich auch.
Ja, genau. Also sicherlich auch vermutlich, weil auch vermehrt Homeoffice und mobiles Arbeiten ein Thema ist.
Im Büros jetzt. Ne?
Ja, genau. Im Büros, ja.
Genau. Die Belegungsdichte, glaube ich, geht tatsächlich runter im Büros, dadurch, dass die Anteile der Leute größer werden, die mobil arbeiten.
Genau. Also ist sehr verständlich, umso mehr Rahmen Parameter man hat und umso mehr Informationen vorliegen, umso besser das Simulationsergebnis. Das heißt, du sammelst die dann ein, die Anforderungen, gibst das dann an die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns die Simulation machen. Die haben dann meist wahrscheinlich noch ein paar Rückfragen und dann simulieren die das. Wie sieht dann so eine Auswertung aus? Also was ist alles sichtbar und was ist da alles möglich? Man kann ja, glaube ich, Temperaturen sehen, Luftströmungen, CO2-Werte, was noch?
Genau, im Prinzip hast du eigentlich schon überwiegend alles das genannt, was sichtbar ist. Also klar, man sieht das Strömungsprofil als solches, man sieht die Luftgeschwindigkeiten, Temperatur, Gase, also CO2-Gase beispielsweise, wie die sich im Raum verhalten, aber auch Feuchte, also Luftfeuchte beispielsweise. Und die kann man dann in diesem Raum selber an jedem x-beliebigen Punkt dann halt berechnen lassen und bewerten.
Was sind die Charakteristiken, die du dir als erstes anschaust?
In meinem Bereich ist es tatsächlich dann die Luftströmung, die Luftgeschwindigkeiten und dann halt daraus abgeleitet dann auch das Zugluftrisiko. Das ist halt das in dem Bereich, wo ich tätig bin mit den Luftdurchlässen, halt so das erste Augenmerk.
Wo dann keine Beschwerden kommen wegen Zuglufterscheinungen.
Ganz genau.
Erkennst du auch, dass die Form, wie jetzt gebaut wird, also mit Blick auf die Fassade zum Beispiel, sich auch verändert? Weil das ist ja immer so eines der Themen, wenn es zu diesen Schornsteineffekten kommt, entlang von Fassaden, dass ja auch die Anordnung von Auslässen dann wahrscheinlich immer optimiert werden müsste. Oder wahrscheinlich auch gerade so ein Augenöffner für viele zu sagen, so, oh, so eine Vollglasfassade, da muss ich schon ein bisschen anders planerisch herangehen.
Ja, das ist zum einen ein Thema, also ich sag mal allgemein, die Architektur ist ein Thema, die Glasfassaden sind ein Thema, aber auch ja, der Bau selber, der wird halt immer herausfordernder. Also früher war es dann halt so, man hat eine glatte Abhangdecke gehabt und dann kommt da der Dralldurchlass rein und die Luft kann schön horizontal entlang der Decke strömen. Das ist heute gefühlt teilweise eine Seltenheit. Also Sichtmontage ist ein Thema mit vielen Störfaktoren an der Decke, sei es Luftkanäle, Lampen und was da nicht alles hängt. Aber auch Holzlamellendecken, Waffeldecken und so weiter. Also im Prinzip alles das, was man an der Decke nicht sehen will, damit die Luft vernünftig strömt, ist mittlerweile gefühlt Stand der Technik geworden. Ja.
Also man könnte sagen, alles, was für die Strömung schlecht ist, hängen sie unter die Decke.
Findet der Mensch eigentlich optisch gut.
So ist das, ist ein interessantes Spannungsfeld, ein interessanter Zielkonflikt. Aber hast du das Gefühl, dass man meistens trotzdem gute Lösungen findet?
Ja, also da, also Lösungen haben wir bisher immer gefunden und auch so keine Beschwerden bekommen, also die uns erreicht haben. Von daher, ja. Aber erschwerend hinzu kommt natürlich auch noch, dass in der Regel der Architekt beispielsweise gar nichts sehen möchte von der Lufteinbringung. Also das ist schon ein sehr großes Spannungsfeld, aber bisher haben wir es immer gemeistert. Mhm.
Ja. Die Frage, die ich mir jetzt noch stellen würde, tatsächlich aus Neugier heraus, gab es mal so ein Beispiel, an das du dich erinnerst, wo jemand auch wirklich komplett die Planung nochmal umgeschmissen hat, nachdem gezeigt wurde, dass das nicht so optimal war?
Ja, also es kommt schon durchaus vor, wo dann so die ersten Konzepte reinkommen, wir unsere Bedenken mitteilen, das dann in der Regel auch gut begründen können und dann da auch nochmal Optimierungen vorgenommen wurden, ja.
Freuen die Kunden sich da eigentlich dann drüber? Dass sie sagen so, vielen Dank, oder sagen die so, ja, das wusste ich auch. Ich wollte sie nur mal testen, Herr Hauzirek, ob das auch wirklich stimmt.
Ja, sie freuen sich dann doch schon tatsächlich. Also die freuen sich dann halt schon, dass man dann da offen und ehrlich kommuniziert und sagt, wo das Problem liegt und dann auch noch eine vernünftige und ausführliche Verbesserung mitgeteilt bekommen und das dann halt auch gestützt mit Auslegungen beispielsweise oder wenn gewünscht halt auch mit CFD-Simulationen.
Ja, ich glaube, das Entscheidende dabei ist, das haben wir ja früher bei den Strömungstests auch häufig gesehen, die wir mit Kunden gemacht haben. Alles, was man im Vorfeld weiß, ist halt immer noch besser
und billiger
zu optimieren, als wenn man es erst anfängt zu erkennen, also das Problem, wenn schon alles gebaut ist.
Und dann die Schuldzuweisung anfängt.
Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang mit den richtigen Partnern unterwegs ist und sich im Vorfeld Gedanken macht, wie das optimale Strömungssystem aussehen kann. Jetzt haben wir ja früher oft diese Versuche gemacht, machen wir heute immer noch, also Strömungsversuche im Labor.
Tatsächlich mit Echtaufbau.
Mit Echtaufbau und Luftführung und Disco-Nebel und Temperaturmessungen und so weiter. Und machen ja heutzutage viele CFD-Simulationen. Wir haben ja häufig auch dann mal die beiden Dinge miteinander verglichen.
Das ist also eine gute
simulierte
Frage.
Einen simulierten Raum quasi, also eine Simulation verglichen mit einem echten Testaufbau. Wie ist da so die Übereinstimmung?
Die ist schon sehr groß. Also die Übereinstimmung ist tatsächlich sehr groß. Also man findet die Werte auch wieder, die gemessen wurden und die halt auch simuliert wurden. Aber dennoch, klar ist es für uns dann auch immer ein stetiger Prozess, denn wir wollen auch dazulernen, die Software stetig besser kennenlernen. Und das unterstützt uns dabei. Und da sind wir ja halt wirklich in dem Vorteil, dass wir halt hier ein Labor haben, wo wir Strömungen selber real simulieren und messen können, das auch mit Rauch sichtbar machen können und das im Nachgang dann auch nochmal simulieren können, sodass wir dann selber auch ein Gefühl für die Simulation haben und da auch Vertrauen gewinnen. Und das passt bisher immer sehr gut überein.
Besteht die Möglichkeit denn jetzt, ich höre zumindest raus, dass eine Software im Einsatz ist, dass man durch den Lerneffekt da auch gewisse Parameter immer wieder mitnimmt und weiter lernt, dass die Software auch selbstlernend ist. Wir hatten in einer anderen Folge Doro Völkering zu Gast, die ja über diese Big Data Modelle spricht. Ist da sowas schon in der Hinterhand, dass man damit arbeiten kann, dass das selbstlernend ist irgendwann?
So in Richtung künstlicher Intelligenz meinst du? Also nach meinem Kenntnisstand nicht, wüsste ich es nicht zu beurteilen, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass es definitiv in Zukunft ein Thema sein wird.
Was auf jeden Fall wichtig ist, da kann ich mich dran erinnern, als wir diese Schulklassensimulationen gemacht haben, ist, dass wenn man einmal so ein Modell quasi verifiziert hat mit einem echten Test und sieht, dass die Testergebnisse bei dem echten Test mit dem Modell gut übereinstimmen und mit den Simulationsergebnissen, wie du es gut gesagt hast, dann lassen sich natürlich Veränderungen total einfach simulieren. Also wenn ich jetzt eine Schulklasse simuliert habe, einmal mit 28 Schülern, 10 mal 7 Meter und dann habe ich ein anderes Szenario, 25 Schüler und 9 mal 5 Meter, dann kann ich davon ausgehen, dass ich mir den Test da eigentlich sparen kann, wenn ich vorher das Modell ausreichend anhand des Tests bei dem größeren Raum verifiziert habe. Und ich glaube, das ist die Chance, die man da hat, dass man auf Basis der Erfahrung halt Modelle findet, die gut funktionieren, anhand von Tests erprobt sind, die man dann übertragen kann auf andere Anwendungsfälle.
Wenn sie zumindest mit validen Daten belegt werden können, dass es nicht eine reine Fantasie ist oder man sollte, man könnte, man müsste mal jemand vielleicht, das ist dann deutlich konkreter. Die Frage, die ich hätte, Sebastian, ist, du hast ja gerade gesagt, je besser die Datengrundlage ist und je konkreter die Anforderung, desto besser auch das Ergebnis. Was ist denn so die kleinste Entität, die simuliert wird? Ist das dann ein Raum? Und was ist so das Größte, was wirklich möglich ist? Weil die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, sage ich natürlich, ich möchte nicht nur einen Raum gut haben auf der Südseite, sondern ich fände halt noch auf der Nordseite das prima, wenn ich wüsste, wie sich da der Raum verhält. Ist das viel Aufwand oder wie stelle ich mir das praktisch vor?
Ja, der Aufwand ist halt je nach Raumgröße und Geometrie sicherlich unterschiedlich. Also simuliere ich jetzt so einen einfachen Raum, dann ist es der, ich sag mal, quadratisch oder ja, ich sag mal, rechteckig mit einfacher Geometrie, dann ist es sicherlich wesentlich einfacher, wie wenn ich mir jetzt so einen Konzertsaal beispielsweise betrachte, ja, der dann halt enorm groß ist, mit großen Wärmelasten beispielsweise, Personen einer gewissen Dynamik, die sich dann da thermisch als auch lufttechnisch einstellt. Ja. Da ist es sicherlich stark von abhängig.
Spielen auch externe Faktoren dann schon mit rein? Also kann man so eine Simulation auch so aufbauen, dass ein Gebäude im dynamischen Lastgang simuliert wird?
Ja, also das ist definitiv auch möglich, ja.
Ja, wahrscheinlich mit viel Aufwand, ja. Rechenaufwand verbunden, denke ich mal, ne?
Das ist so. Also die Hardware, die setzt da sicherlich die Grenzen, ne? Also das ist schon, da ist schon eine enorme Rechenleistung notwendig. Also das kriegt man sicherlich nicht mit dem 0815 Laptop hin. Also da muss schon, da gehört schon ein bisschen Dampf hinter.
Ein iPhone.
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja, aber das ist tatsächlich so, ne? Ich glaube, bei den Simulationen, da habe ich auch schon gehört, es gibt Simulationen, da drückst du auf den Knopf, so ein paar Minuten später hast du das Ergebnis, wenn die Modelle nicht so komplex sind. Und wenn man dann wirklich zeitlich verändernde Zustände hat, wo man auch längere Zeiträume simulieren möchte und auch Zwischenzustände ermitteln will, dann kann das manchmal ein paar Tage dauern, bis eine Maschine da zu einem Ergebnis gekommen ist.
Ne? Ja, ich stelle mir das ziemlich aufwendig vor, ehrlicherweise. Ja, gerade wenn es so dynamische Lasten gibt, dann im Büro, ich kenne das so für einen Konzertsaal mir vorstellen, dann wird der irgendwann geöffnet, so, und dann kommen dann die Leute um 19 Uhr, 20 Uhr geht's los, bis 22 Uhr, dann hast du die Musiker und die machen dann.
Dann hast du ja eine zeitliche Veränderung die
ganze Zeit. Konkret, nämlich genau drin, ne? Mit Pause und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch gerade bei solchen hochwertigen Anwendungen die Ansprüche sehr, sehr hoch sind. Beim Konzertsaal-Liner würde ich sagen, das ist vor allen Dingen die Lautstärke der Lufteinbringung wahrscheinlich, was so eine Rolle spielt, ne?
Ja, das ist die Lautstärke ist definitiv ein Thema. Da will man natürlich so leise wie möglich sein. Ja. Idealfall kein Strömungsrauschen hören. Zum anderen, ein anderes Problem ist, wenn man so diesen Parkett sieht, wo die ganzen Zuschauer sitzen, dann hat man in der Regel die Luft, die von außen eingebracht werden soll. Und das Ziel ist dann halt auch, die Luft so einzubringen, dass die Person, die wirklich mittendrin sitzt, auch noch Luft abbekommt und nicht die Person, die außen rum sind, die ganze Frischluft abgeschöpft haben und für den in der Mitte bleibt nichts mehr übrig.
Sonst müssen ja die Plätze in der Mitte eigentlich billiger sein, wenn die Luft da schlechter ist. Eigentlich sind das immer die teuren.
Ne? Ja, genau. Und das wollen wir halt vermeiden.
Und da gibt es Lösungen für tatsächlich.
Auf der anderen Seite träumen wir ja davon, ne, dass die Menschen für bessere Luftqualität mehr bezahlen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen meine Vision, dass man irgendwann, wenn man bei booking.de ein Hotel bucht, nicht nur guckt, wie sehen die Zimmer aus, wie viele Gins gibt es an der Bar und so weiter, sondern so auch guckt, wie ist denn die Luftqualität und wie ist denn
eine Frischlufteinbringung, wie sieht die aus? Muss ich die Klimaanlage nachts ausmachen, weil die zu laut ist oder so, ne? Weil es ein Grundrauschen ist. Ne?
Und das muss man tatsächlich in vielen Hotels. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber in den meisten Hotels, wo ich bin, mache ich nachts die Anlage aus.
Yep. Wobei das halt auch immer wieder von den Ländern, das habe ich gelernt, abhängig ist, denn in anderen Ländern, da wird es als Mangel bezeichnet, wenn die Lüftung nicht hörbar ist und auch nicht spürbar ist, weil dann heißt das, sie funktioniert ja nicht richtig. Ja.
Das ist eine gute Frage, die ich hier noch stellen kann, Sebastian. Vielen Dank, dass du das Stichwort gibst. Gibt es bei der Simulation tatsächlich soziokulturelle Unterschiede mit Anforderungen? Also wo der eine sagt, das ist super und der andere sagt, na, funktioniert gar nicht.
Ja, tatsächlich so ist es so, in Deutschland beispielsweise, da legt man halt Wert auf eine Luftgeschwindigkeit von kleiner gleich 0,2 Meter pro Sekunde im Aufenthaltsbereich. In anderen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel im Mittleren Osten oder so unterwegs bin oder in den USA, da ist halt schon gewünscht, dass ich da richtig Luftzug spüre und da ist man dann halt auch eher so bei 0,3, 0,4 Meter pro Sekunde unterwegs, ja.
Und auch anderen Temperaturgefällen, glaube ich.
Ne? Anderen Temperaturgefällen, ja. Also wenn es dann hier so ein bisschen gleitend ist in Abhängigkeit von der Außentemperatur, dann ist es in den USA beispielsweise schon schön kalt gewünscht. Ja.
Das sind die sogenannten Las Vegas 17.
Ja. Genau. Also wir haben in den letzten Jahren ja auf jeden Fall den Wandel festgestellt, dass mehr und mehr das auch bei echten Projekten angefragt wird. Deswegen haben wir uns ja jetzt auch so aufgestellt. Ich glaube, so viel kann man sagen, dass wir sowas bedienen können. Also wir bieten ja inzwischen auch in individuellen Projekten ausgewählt Simulationen an. Also dass wir die für Kunden machen.
Wenn Sie
und dann die Ergebnisse in Form eines Berichtes zur Verfügung stellen. Wie sähe der Weg dahin aus?
Also, wie kommt man da dran?
Also wenn ich jetzt bauen wollen würde.
Martin Lenz Enterprises baut einen Konzertsaal.
Ja, dann wäre der Werdegang so, dass dann im Prinzip der Kunde unseren Vertriebskollegen ansprechen würde, dass er auch gerne eine Simulation zu seinem Projekt beispielsweise hätte. Und dann würde die Simulation dann höchstwahrscheinlich über meinen Tisch dann zu dem entsprechenden Kollegen laufen, der dann die Simulation durchführen würde oder halt auch noch entsprechende Rückfragen dann an den Vertriebskollegen stellen würde, sodass der dann wiederum die Daten vom Kunden einfordern kann.
Und dann könnten wir ein Angebot machen, ja, je nach Umfang und auch Konditionen, die simuliert werden sollen, und könnten dann die Ergebnisse dementsprechend zur Verfügung stellen.
Ganz genau.
Ich weiß, du willst es nicht hören, aber ich würde die E-Mail-Adresse, unter der man das anfordern kann, in den Shownotes verlinken.
Das ist echt gut. Also ich habe es nicht gezählt, aber ich weiß nicht, ob das für die Hörer tut. Wie auch der Martin schon irgendwas in den Show-Link-Notes verlinken wollte.
Show-Notes.
Und wenn man jetzt wirklich mal reinguckt, ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass kein einziger Link in unseren Show-Notes zu finden ist. Ich dachte immer, ich weiß nicht, wo die stehen.
Das ist ein Gerücht. Ja, das weißt du. Du weißt nicht, wo die stehen.
Also das ist Challenge. Da kannst du jetzt mal dran. Ja, also zu der Folge finde ich da einen Link.
An der Stelle nochmal vielen Dank an unsere Redaktion, ja, an Jara Schöne. Und dann Lara Johanna Weidner, die werden das nämlich dann tun. Die werden mich daran erinnern, dass wir das verlinken mit den Shownotes, mit mal, der schon, Adresse
schon weitergegeben,
mit der Adresse von Sebastian.
Schön,
deine, deine persönliche E-Mail-Adresse. Nein, wir haben eine Simulation unterstrich irgendwas.
Martin.München
at gmail.com. So, haben wir das erledigt.
Gut.
Ich würde sagen, ja, wir wissen jetzt, wie wir drankommen, Sebastian. Und dann gibt es ein Ergebnis und eine Beratung und einen Rücksprachetermin. Und an der Basis hat man entweder alles richtig gemacht oder man macht dann alles richtiger oder man hat es von vornherein schon korrekt. Dann kriegt man die Bestätigung.
Ganz genau.
Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, einfach noch mehr Sicherheit zu haben im Vorfeld, Zeit zu sparen und Probleme vorzubeugen. Weil, wie gesagt, oftmals sind halt die Probleme am Ende
teurer,
viel, viel umfangreicher und schwieriger zu lösen. Dann sind die Leute möglicherweise schon unzufrieden und deswegen macht es oft Sinn, sich im Vorfeld natürlich intensiv Gedanken zu machen, wie sieht denn die optimale Lösung aus?
Mir gefällt.
Einmal von der Strömung, aber auch so Themen wie Kurzschlussverhalten und so weiter sind natürlich extrem wichtig, was den Energiebedarf angeht. Mhm. Von daher aus meiner Sicht echt ein Zukunftsthema, wo wir sicherlich noch mehr in die Nutzung kommen und wirklich viele, viele neuartige Möglichkeiten, weil die Rechenzeiten durch stärkere Leistungsfähigkeit der Computer und dadurch, dass es günstiger wird, halt einfach vielfältiger geworden sind. Ne?
Und es ist tatsächlich ein zusätzlicher Komfort-Sicherheitsgedanke dahinter, dass auch mit entsprechend vielen Simulationen in der Erfahrung vielleicht auch dann zu verifizieren, zu sagen, was ist nicht das erste Gebäude, was gemacht wird, sondern man hat einen breiten Erfahrungsschatz mit dir, Sebastian, und den Kolleginnen und Kollegen. Das würde ich als Investor sogar tun. Auf jeden Fall.
Ich auch.
Better safe than sorry.
Ja.
Jetzt würde ich sagen, erstmal an der Stelle vielen Dank, lieber Sebastian.
Sehr gerne.
Wir kommen jetzt zu den Fragen.
Ja, da habe ich Respekt vor.
Echt?
Ja.
Wir machen ja, irgendwann stelle ich mal eine Frage, die gar nicht da drauf steht.
Ich auch. Ist Martin Lenz wirklich der lustigste Mitarbeiter hier?
Das hatte ich getroffen. Das hat den Martin so getroffen. Da haben wir meine Abfrage gemacht auf der ISA. Und da hatte ich eine Stimme mehr. Ey. Das hat er mir
ist so.
Ich glaube, das war der Tag, als er bereut hat, dass er jemals irgendwas mit mir zusammen gemacht hat.
Naja, das war nicht der erste Tag, ehrlicherweise. Übrigens an der Stelle nochmal ein kurzer Werbeblock, während wir mischen. Wir rekrutieren noch Leute, ehrlicherweise. Also falls Sie Interesse haben, Stellenanzeigen sind online bei uns. Auch in den Shownotes.
Im Marketing.
Im Marketing auch. Aber in erster Linie im Marketing.
Guck mal, jetzt hat er genauso gezogen wie meine Kinder, wenn ich Schwarzer Peter spiele. Da muss man eine Karte so rausstecken und ziehen.
Oh mein Gott, komm jetzt hier. Der hat sich selber eine gezogen.
Nee, ich gebe dir einzig eine gezogen.
Gott im Himmel, echter. So, der hat schon gelesen. Okay, Sebastian, hast gelesen, du darfst als erster dir die Frage stellen.
Okay, was ist das größte Risiko, das du je eingegangen bist?
Außer dieser Podcast.
Ja, das ist schwierig, aber ja, Risiko weiß ich nicht, aber das ist sicherlich vielleicht der Jobwechsel. Man steht ja schon irgendwo sicher im Job und sagt dann, okay, komm, jetzt breche ich hier alles ab und fange nochmal was Neues an. Ja, das ist sicherlich schon ein großes Risiko, würde ich sagen.
Und ab morgen antwortet der, dass ich mich bei Martin Münches im Marketing beworben habe.
Ich finde, das ist kein Risiko. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Kommt nur darauf an, in welche man gehen will.
In Richtung Abgrund.
Also ich habe es ja schon oft gesagt, ich würde mich auf jeden Fall sofort bei dir bewerben. So, jetzt kommt meine Frage. Wann und warum hast du das letzte Mal vor Lachen geweint?
Tja, wann und warum? Also ich lache tatsächlich erstaunlich oft über meine kleine Tochter, 2,5 Jahre, die halt viele verrückte Sachen macht und jetzt gerade auch so ein bisschen das Sprechen lernt und da kommen viele Sachen bei rum, also viele lustige Sachen bei rum. Ja, da amüsiere ich mich tatsächlich aktuell sehr prächtig drüber.
Herausragend.
Ja.
Jetzt kommt die letzte Frage von mir. Was steht auf deiner Bucketlist weit oben?
Ja, ich muss mich jetzt hier wahrscheinlich als großer NFL-Fan outen. Hab schon diverse Spiele gesehen und ja, da stehen natürlich noch viele weitere auf der Liste.
Also Super Bowl, sagst du, würdest du nicht Nein sagen?
Da würde ich nicht Nein sagen. Also ich weiß nicht, ich habe gefühlt hunderte von Gewinnspielen mitgemacht, leider nirgendwo gewonnen, aber...
Das wird jetzt unsere Podcast-Folge aufwerten, wenn wir die ja. jetzt so rauszaubern würden. Und natürlich haben wir dafür gesorgt.
10.000 Euro, vielen Dank nochmal an den Vorstand. Ja,
absolut, ich wäre empfänglich, würde auch das Lüftungskonzept im Stadion überprüfen.
Und wäre eine Sonderfolge tatsächlich bei nächster Gelegenheit mal, ja. wenn wir dann uns dazu bereit erklären würden, das zu machen. Aber da, bis dahin gucken wir erstmal, wie der nächste Super Bowl Champion heißt und wo gespielt wird. An der Stelle vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, lieber Sebastian.
Sehr gerne.
Das war eine wunderbare Folge, finde ich. Ich danke mir auch selber. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass Sie dabei waren. Wir sagen Dankeschön an alle Zuhörenden da draußen. Und wenn Sie Interesse und noch Motivation haben, hören Sie auch gerne in die anderen Folgen rein. Ein paar haben Sie zur Auswahl. Und da sind wir immer mit dabei.
Und gerne uns. Auch Vorschläge, ne, für neue Themen.
Oder neue Moderatoren.
Oder neue Moderatoren. Dann müssen wir noch mehr rekrutieren.
Oh mein Gott, das wird ein Spaß. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.